Ja, im Moment gehe ich mit euch durch das Lukas-Evangelium und gucke die Gleichnisse und Beispielgeschichten an, die Jesus erzählt hat. Ja, und ein bisschen sind wir jetzt stecken geblieben bei Gleichnis, was wir unter dem Namen das Gleichnis des verlorenen Sohnes kennen, Lukas 15. 11 bis 32. Und ich möchte den Text noch einmal vorlesen. Ich hatte ihn schon vorgelesen an anderen Sonntagen, aber ich persönlich möchte immer gerne mit dem Bibeltext anfangen, weil das unser Ausgangspunkt ist. Also nicht mit Gedanken, die wir so haben, sondern mit dem Bibeltext anfangen. Und ja, deswegen habe ich diese Gewohnheit auch, dass ich immer als erstes den Bibeltext vorlese. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte: Wie viele Arbeiter hat mein Vater, und sie alle haben mehr als genug Brot, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte: Was ist denn da los? Der antwortete: Dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater: So viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm: Mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wir hatten uns diesen Text ja in der Vergangenheit bereits angesehen. Ich möchte aus den früheren Predigten einige Punkte zusammenfassen. Es gab einen konkreten Anlass, warum Jesus überhaupt das Wort ergriffen hat. Es kamen nämlich allerlei als Sünder bekannte Menschen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Jesus hat diese Menschen nicht abgewiesen, sondern er hat sie angenommen. Jesus hat mit diesen Sünderinnen und Sündern sogar zusammen gegessen. Jesus hat also keinerlei Vorbehalte gegenüber diesen Menschen gezeigt. Die religiösen Führer beobachteten Jesus. Sie waren entsetzt zu sehen, dass Jesus Sünder annahm und sich sogar mit ihnen zum Essen traf. Jesus antwortete diesen religiösen Führern, indem er drei Gleichnisse erzählte. In jedem dieser drei Gleichnisse geht etwas verloren. Ein Schaf, eine Münze und in dem dritten Gleichnis der jüngere Sohn eines Vaters. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um den religiösen Führern seiner Zeit einen Spiegel vorzuhalten. Jesus kritisiert mit dem Gleichnis die Haltung der damaligen religiösen Leiter. Gleichzeitig erklärt Jesus sein eigenes Verhalten. Jesus verhält sich wie der Vater in dem Gleichnis. Wie verhält sich ein Vater richtig? Der Vater ist zusammen mit seinen beiden Söhnen Teil einer Dorfgemeinschaft. Diese Dorfgemeinschaft erlebt alle Etappen dieser Geschichte mit. Wir können uns das Gerede im Dorf gut vorstellen. Die Menschen sind überrascht, dass der Vater tatsächlich seinen Besitz aufteilt. Damit gibt der Vater seinen Söhnen die Freiheit, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Der jüngere Sohn macht seinen Besitz zu Geld. Er verkauft unter Wert, weil er es eilig hat abzureisen. Die Dorfgemeinschaft versteht weder den Vater noch den jüngeren Sohn. Der Vater ist zu nachgiebig mit seinem Sohn, sagen sie. Der Vater müsste seinem Sohn klar die Grenzen aufzeigen. Schließlich ist der jüngere Sohn undankbar und leichtsinnig. Das kann doch nicht gut gehen. Der Vater in diesem Gleichnis steht für Gott. Jesus setzt den Willen seines Vaters in die Tat um. Deshalb steht der Vater aus dem Gleichnis nicht nur für Gott, den Vater, sondern auch für Jesus, der ja so handelt, wie sein Vater es will. Doch obwohl Gott die absolute Macht hat, so wird sein Handeln doch von allen Seiten bewertet und kommentiert. Der jüngere Sohn hat eine bestimmte Vorstellung vom Vater. Deshalb legt sich der jüngere Sohn Worte zurecht, die er dem Vater sagen will. Aber auch der ältere Sohn hat eine bestimmte Vorstellung vom Vater. Er macht seinem Vater sogar Vorwürfe. Der ältere Sohn ist nicht einverstanden mit dem, was sein Vater tut. Die Dorfgemeinschaft und die Dienerschaft bilden einen schweigenden Hintergrund. Wir merken aber, dass diese Gemeinschaft existiert, denn sie wird immer wieder zum Handeln aufgefordert. Holt schnell! Oder wir wollen essen und feiern. Als der Vater seinem jüngeren Sohn entgegenrennt, läuft die Dorfgemeinschaft, laufen die Dienerschaft hinterher. Deshalb kann der Vater sofort Befehle erteilen und sagen, was jetzt dran ist. Die Dienerschaft weiß ja nicht von sich aus, was zu tun ist, sondern der Vater tut seinen Willen kund. Das Wort des Vaters hat Autorität. Alles, was er sagt, wird ohne Widerspruch umgesetzt. Der Vater steht im Zentrum des Geschehens. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Die Zuhörer von Jesus haben natürlich auch eine bestimmte Erwartung, wie der Vater handeln sollte. Diese Erwartung greift Jesus auf, indem er in die Geschichte ein Gespräch zwischen dem Vater und dem älteren Sohn einbaut. An dieser Stelle prallen die Haltung des Vaters und die Erwartung der Zuhörer aufeinander. An dieser Stelle steckt auch die eigentliche Botschaft dieses Gleichnisses. Denn der Vater verhält sich völlig unmöglich. Offensichtlich schlägt dieser Vater sämtliche Erziehungsratgeber in den Wind. Wo soll das enden? Beschäftigen wir uns also mit dem Vater. Der jüngere Sohn ist noch bei den Schweinen, als er über seinen Vater nachdenkt. Der jüngere Sohn hat einen starken Hunger. Dieser Hunger bohrt sich in seine Gedanken. Wenn der jüngere Sohn an seinen Vater denkt, fällt ihm ein, dass dort alle Arbeiter gut versorgt sind. Seiner Auffassung nach bezahlen die Arbeiter ihre gute Versorgung mit ihrer Arbeitsleistung. Der jüngere Sohn sieht hier ein Geben und Nehmen. Gute Arbeit wird mit guter Versorgung bezahlt. Hier möchte der jüngere Sohn andocken. Er will als Tagelöhner in dieses funktionierende System einsteigen. Seinen Anteil am Besitz hat der jüngere Sohn ja bereits verspielt. Als Sohn kann er deswegen nicht mehr kommen, sagt sich der jüngere Sohn. Mit dieser Erwartung wandert der jüngere Sohn in sein Heimatdorf zurück. Der Vater verhält sich völlig anders, als alle erwarten. Ja, der Vater hatte beide Söhne ausbezahlt. Der Vater hat beiden Söhnen die Freiheit gegeben, ihr Leben zu gestalten. Doch der Vater sieht nicht nur diese materielle Seite. Der Vater liebt seine Söhne. Der Vater liebt auch den jüngeren Sohn immer noch, obwohl dieser ihm den Rücken gekehrt hat. Wir erkennen die Liebe des Vaters daran, dass er seinen jüngeren Sohn schon von weitem kommen sieht. Der Vater hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Als der Vater seinen Sohn kommen sieht, läuft er ihm entgegen. In der nahöstlichen Kultur ist dies völlig unerhört. Von einem Vater wird erwartet, dass er sich würdevoll bewegt. Um rennen zu können, muss er ja sein Gewand vorne hochheben, sodass man seine Beine sieht. Damit ist alle Würde dahin. Doch der Vater pfeift auf seine Würde. Der Vater hat seinen Sohn erkannt, der sich in das Dorf zurückschleppt. Wir erkennen, wie stark die Liebe des Vaters ist. Diese Liebe ist stärker als die Würde des Vaters oder die Würde als Vater. Das Wort, welches im griechischen Text steht, wird übrigens sonst für einen Wettlauf verwendet. Der Vater läuft so schnell er kann. Es gibt noch einen anderen Grund, warum der Vater seinem Sohn entgegenläuft. Niemand anders als der Vater soll die Situation des Sohnes bewerten. Um diesen Punkt zu erklären, machen wir ein kleines Gedankenspiel. Der Vater sitzt in seinem Büro und rechnet die Zahlen der letzten Ernte zusammen. Da kommt einer seiner Jünger herein, einer seiner Diener herein. Der Diener sagt: Chef, draußen im Hof steht ein junger Mann. Er sucht Arbeit und will mit dem Chef sprechen. Doch ich sehe schon, dass dieser junge Mann nicht zu uns passt. Der junge Mann stinkt erbärmlich. Er sieht auch völlig abgerissen aus. Sicher ist er ein Dieb oder sonst ein Vagabund. Soll ich ihn wegschicken? Mit so einem Vorschlag steht schon eine negative Wertung im Raum. Der Vater kann nur noch reagieren auf das, was sein Diener sagt. Doch indem der Vater seinem Sohn entgegenrennt, vermeidet er jegliche Bewertung seines Sohnes durch andere Menschen. Der Vater schafft Tatsachen. Der Vater setzt sich über alles hinweg, was andere denken. Der Vater lässt alle Würde fahren, als er seinem Sohn entgegenläuft. Der schlimme Geruch hält den Vater nicht davon ab, seinen Sohn zu umarmen und ihn zu küssen. Wenn wir uns später das Gespräch zwischen dem Vater und dem älteren Sohn ansehen, wird dies wichtig sein. Für den Vater steht die Beziehung im Vordergrund. Der Vater liebt seine beiden Söhne. Dass der Vater seine Söhne unterschiedlich behandelt, ist dadurch begründet, dass sie nicht beide in derselben Situation sind. Gottes Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass alle gleich behandelt werden. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder das bekommt, was er braucht. Der jüngere Sohn hat sich überlegt, was er seinem Vater sagen will, wenn er zu Hause ankommt. Eigentlich wollte er sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Doch der Vater schneidet seinem Sohn das Wort ab. Ja, der jüngere Sohn ist vor Gott und vor seinem Vater schuldig geworden, aber ist er es noch wert, Sohn genannt zu werden? Der jüngere Sohn meint, nein, er sei es nicht mehr wert. Deshalb wollte er ja eigentlich vorschlagen, als Arbeiter einen Platz zu kommen. Der Vater meint, doch, mein Sohn bleibt mein Sohn. Deshalb schafft der Vater Tatsachen. Der Vater gibt seinen Dienern Befehle, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Was für ein Gewand sollen die Diener holen? Sie sollen das schönste Gewand aus dem Haus holen. Der jüngere Sohn hatte alles verkauft. Einige Dinge hat er vielleicht auch in das ferne Land mitgenommen und dort verloren. Jetzt hat er nichts mehr. Das schönste Gewand, von dem der Vater hier redet, ist sein eigenes Festgewand. Der Vater gibt sein bestes Festgewand seinem Sohn. Ähnlich wird es sich mit dem Ring und mit den Sandalen verhalten. Der Vater nimmt von dem, was ihm persönlich gehört, und gibt es seinem Sohn. Der Vater nimmt dieses Gewand nicht aus dem Kleiderschrank des älteren Bruders. Der Vater greift auch nicht auf irgendwelche Restbestände von früher zurück, die der jüngere Sohn noch irgendwo vergessen hatte. Nein, der Vater nimmt sein eigenes Gewand und gibt es seinem Sohn. Denn, sagt er, mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Warum kann sich der Vater mit seinem Sohn versöhnen? Der Vater hat die ganze Zeit darunter gelitten, dass sich sein Sohn von ihm entfremdet hat. Unter diesem Schmerz, unter dieser Qual litt der Vater die ganze Zeit. Der Vater hätte diesen Schmerz vermeiden können, wenn er sich von seinem Sohn losgesagt hätte. Der Vater hätte sich mit der Situation arrangieren können. Doch der Vater hat sich nie mit den Tatsachen abgefunden. Der Vater behielt seinen Sohn in seinem Herzen als Sohn. Deshalb kann der Vater nahtlos an die Beziehung anknüpfen, als er seinen Sohn in der Ferne kommen sieht. Gott leidet darunter, dass die Menschheit sich von ihm entfremdet hat. Jeder einzelne Mensch hat seinen Platz in Gottes Herzen. Das vergessen wir oft. Wir denken mehr daran, dass Gott uns bewertet und richtet. Wir vergessen Gottes Leidenschaft und Liebe. Wenn wir mit anderen Menschen reden, versuchen wir vielleicht, sie mit Argumenten davon zu überzeugen, dass Gott existiert. Doch wir vergessen Gottes Schmerz, seine Liebe und seine Leidenschaft. Wir vergessen, dass auch ein sündiger Mensch einen Platz in Gottes Herzen hat. Achtet einmal genau auf den Text. Wo bleibt die verschlissene Kleidung des jüngeren Sohnes? Wo bleibt der schweinische Geruch? Jesus verzichtet in seiner Erzählung völlig auf ein Bad für den jüngeren Sohn. Der Sohn wird auch nicht mit duftendem Öl gesalbt oder so etwas. Der Sohn wird so, wie er ist, aufgewertet. Das festliche Kleid wird ihm angezogen. Er bekommt Sandalen und einen Ring. Es geht voll und ganz um Annahme. Der Sohn kommt vom Tod zum Leben. Der Sohn war verloren und ist wiedergefunden. Mit dem Ring ist normalerweise ein Siegelring gemeint. Die Sandalen unterscheiden den Sohn von einem Arbeiter und Diener. Wieder fehlt etwas in der Geschichte. Es gibt keinen Plan, wie der jüngere Sohn ohne sein Erbe Sohn sein kann. Alles konzentriert sich darauf, dass der tote und verlorene Sohn wieder da ist und lebt. Das Leben wird gefeiert mit einem Festmahl. Es gibt sowieso nur selten Fleisch zu essen. Das für dieses Fest das gemästete Kalb geschlachtet wird, markiert den absoluten Höhepunkt. Noch ein Wort zu dem Ausspruch des Vaters: Mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig, er war verloren und ist wiedergefunden. Dieses Wörtchen wieder könnte uns auf eine falsche Spur bringen. Am Anfang der Geschichte ist der jüngere Sohn ja noch zu Hause. Redet der Vater davon, dass nun der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird? Nein. Bereits am Anfang der Geschichte ist der Sohn tot und verloren. Der Sohn sieht seinen Vater ja nicht als Vater an. Es gibt am Anfang der Geschichte keine Beziehung des Sohnes zu seinem Vater. Es geht dem jüngeren Sohn nur um den Besitz. Auf einen Vater meint er verzichten zu können. Die Beziehung des jüngeren Sohnes als Sohn zu seinem Vater fängt erst nach seinem Scheitern an. Im griechischen Text steht nur in Vers 24 ein Wieder. Mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Falls eure Bibelübersetzung noch drei weitere Wieder hat, so wie hier, dürft ihr die gerne streichen. Die Vater-Sohn-Beziehung fängt erst richtig an, als der Sohn aus der Fremde nach Hause kommt. Übrigens entsteht aus dieser Beobachtung eine Rückfrage an den älteren Sohn: Wie sieht dessen Beziehung zum Vater aus? Ich möchte nächsten Sonntag gerne auf den älteren Sohn eingehen, denn hier hält uns die Geschichte den Spiegel vor. Für heute können wir aus diesem Gleichnis eine Erkenntnis mitnehmen: Gott schenkt der Menschheit Freiheit. Diese Freiheit geht so weit, dass die Menschheit Gottes Liebe ablehnen darf. An Gottes Gaben bleiben die Menschen natürlich trotzdem interessiert. Ohne Erde, Wasser, Luft und Licht ist für uns ja kein Leben möglich. Wir lassen uns also unser Erbe austeilen und leben in der Fremde, entfernt von Gott. Doch wer den Weg zum Vater geht, wird festlich eingekleidet und darf seinen angestammten Platz beim Festmahl einnehmen. Tischgemeinschaft mit Jesus ist ein Vorgeschmack auf das große Fest am Ende der Zeiten. Jesus setzt sich mit den Sündern an einen Tisch. Alle sind eingeladen. Wer hier fehlt, der hat sich selbst ausgeschlossen. Es gibt Menschen, die sich zu gut fühlen, um mitzufeiern. Doch es gibt nur dieses eine Fest. Der Vater lässt das gemästete Kalb schlachten. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden. Die Feier beginnt. Amen.